Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 220 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. April 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk gehen wir noch einmal auf eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung ein und welche Reaktionen es denn so aus der Branche darauf gibt.
Wir haben noch drei weitere Gespräche von der MMM-Messe der Fondsfinanz für Sie. Und zwar mit Tobias Strübing, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Würth Rechtsanwälte, Maximilian Budecke, Vorstand Die Bayerische pro Kunde und Leona Spauzus, Geschäftsführerin von Leona Media Marketing.
Und in den News der Woche haben wir bei der Aufsicht BaFin mal nachgefragt, in welchen Topf eigentlich Bußgelder fließen. Und eine Analyse des Ratinghauses Assicurata zeigt, dass die Lebensversicherer ein Wiederanlageproblem haben. Aber erst...
Aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Schmolltalk.
Hallöchen, da sind wir wieder. Wieder zum Thema Elementarschadenpflichtversicherung. Ach.
Wir wiederholen uns nur ungern, aber das ist einfach so schön.
Ist einfach so ergiebig.
Denn, ja. Schmidt, was ist uns denn passiert?
Wir haben einen netten Leserbrief bekommen.
Oh, total.
Und zwar von Patrick Wolf von der Versicherungsagentur Wolf aus, steht das da dabei? Von wo ist er denn? Von Nördlingen, aus Nördlingen. Ganz herzliche Grüße. Danke, dass Sie uns geschrieben haben. Wir freuen uns sehr.
Das ist total schön. Genau.
Genau. Und Sie haben nämlich auch Ihren Senf abgegeben und zwar sehr gehaltvoll, wie wir finden. Wir waren ja selber nicht so ganz sicher, so, finden wir das gut oder nicht. Wir sind dann doch zu dem Schluss gekommen, dass wir es eher gut finden.
Gut finden, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Ja, genau. Mhm. Und Sie, lieber Herr Wolf, Sie sagen, Sie finden, dass es Gebäudebesitzern selbst überlassen werden sollte, ob sie denn den Bereich Elementarschäden absichern.
Und dann muss man eben mit den Konsequenzen leben, richtig.
Genau, falls es schief geht, ja.
Genau. Und dann kommt ein sehr schöner Gedanke. Schmidt, magst du den mal wiedergeben?
Den gebe ich wieder, genau. Wir hatten ja nämlich gesagt, dass das sich verlassen auf den Staat dann ja so eine Sache ist. Und da ist Herr Wolf auch ganz bei uns, dass er sagt, er sieht es auch grundsätzlich so, dass der Staat nach einem Schaden dann nichts mehr bezahlen sollte, weil die Menschen ja eben die Möglichkeit haben, sich gegen die Elementarschäden zu versichern. Aber, und das ist ein sehr guter Punkt, auf der anderen Seite trägt der Staat auch dazu bei, ich lese das jetzt mal vor, oder hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass Elementarschäden entstehen oder nicht verhindert werden. Zum Beispiel Neubaugebiete in Überschwemmungsgebieten ausweisen, Begradigen von Flüssen, Versiegelung von Flächen und so weiter. Und deswegen würde Herr Wolf sagen, dass die staatlichen Gelder eher in Prävention gesteckt werden sollten, als in Zuschüsse nach einem Schaden.
Und da packen wir mal ein ganz dickes Ausrufezeichen hinter, denn das ist wirklich ein guter Gedankengang, gerade diese ganzen versiegelten Flächen. Wenn ich mir angucke, wie die Städte immer noch zugepflastert sind, es ist unfassbar.
Ne? Und da das ist ja auch ein Punkt, wo die Versicherer bestimmt Juhu schreien würden, weil die auch immer wieder darauf hinweisen, dass sie sagen, bitte keine, nicht mehr Baugebiet freigeben in Überschwemmungsgebieten. So einfach kann es auch sein.
Ja. Ne? Genau. Und ich muss immer an die Sendung mit der Maus denken. Ich gucke mit meinen Kindern die echt immer noch gerne. Da haben die einfach mal gezeigt, wie Wasser aus einem begradigten Fluss abfließt und wie Wasser aus einem natürlichen Fluss abfließt. Es ist ein Riesenunterschied. Und was wird getan? Drücken wir es vorsichtig aus, nicht viel.
Leider.
Und da hat der Herr Wolf einen wunderbaren Punkt gelandet. Man sollte das Geld tatsächlich nehmen, um bestimmte Sachen tatsächlich mal zurückzudrehen. Also wieder Flächen öffnen, dass Wasser sickern kann, dass Wasser länger in der Natur gehalten wird und so weiter. Mhm. Ganz, ganz klasse.
Und dann hat Herr Wolf dich auch noch berichtigt.
Ja, dann hat er mich erwischt, genau. Ja, Volltreffer.
Weil du hattest ja die Elementarpflicht verglichen mit der Kfz-Haftpflicht. Ja. Und da meint er nämlich, das hinkt ein bisschen. Weil es bei der Kfz-Haftpflicht ja auch nicht nur, da geht es auch um Schäden, die Dritte erleiden können und nicht nur um Schäden am eigenen Auto nämlich. Ja. Und es sollen ja dadurch auch vor allem unschuldige, in Klammern, Dritte geschützt werden. deswegen sollte jeder eben diese Versicherung haben. Und er meint, das Pendant zur Elementarversicherung wäre die Teil- oder Vollkasko. Und die ist keine Pflicht.
Ja, und das ist der Moment, an dem ich mich frage, wie viele Hörer letzte Woche sich mit der Hand vor den Kopf geschlagen haben. Sagt, redet denn der Harms da wieder?
Das hat der Harms wieder.
Natürlich. Das hat natürlich Hand und Fuß. Und ich muss sagen, ich war gar nicht, bei dem Gedanken war ich einfach gar nicht bei der Schadenart, sondern einfach da, dass eine Versicherung halt tatsächlich vorgeschrieben ist und genau. Die Branche das wunderbar schafft und abdeckt.
Ja.
Das war eigentlich mein Gedanke. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine Ehre retten hier. mal gucken, ob es klappt. Aber das stimmt natürlich total.
Ja, genau.
So ist es einfach. Und,
genau. Und das Fazit von Herrn Wolf war eben, dass er nicht keinen Grund sieht, warum man dem Hausbesitzer die Eigenverantwortung absprechen sollte. Und wenn man schon über eine Pflicht zu einer Versicherung sprechen sollte, dann doch eher über die private Haftpflicht.
Haftpflicht. Ja. Ich freue mich schon auf die Überschriften und genau. Die Wortspiele.
Ja.
Aber auch das sehe ich absolut so.
Genau. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Herr Wolf. Gerne wieder. Aber es hat genau. Ja auch nicht nur Herr Wolf reagiert auf den Vorschlag, nämlich sonst auch noch andere Spezies aus der Branche. Wer war denn da so unter anderem dabei schon?
Oh, ich liebe deine Überleitungen. Also. Wir haben jetzt hier exemplarisch einfach nur zwei, und zwar von der alten Leipziger Hallischer Gruppe, der Kai Waldmann, Mitglied des Vorstands, ist so von der Idee her eher bei Herrn Wolf. Also ist, der sagt wörtlich, eine Pflichtversicherung würde zu einer Entlassung der Lokalpolitik aus der Verantwortung führen. Das heißt, da sind wir auch wieder bei entsiegelten Flächen und Schwammstädte und so weiter und würde die Versicherer entsprechend belasten. Also der sieht tatsächlich die Pflichtversicherung erstmal als so ein Kreuz, was dann die Branche schultern müsste, tragen müsste. Mhm. Und ja, und der Gedanke ist tatsächlich so da, ne? Denn die Lokalpolitik, da habe ich immer so das Gefühl, die gehen immer den Weg des geringsten Widerstands. Das haben wir ja hier in Stormarn so ein bisschen. Die Elbe war über die Deiche getreten. Aber das ist ja schon wieder 3 Jahre her. Was ist seitdem passiert? Nichts ist passiert.
Weil ja, das Vergessen setzt leider relativ schnell ein. Ja, ja.
Richtig. Und und jetzt würde dann tatsächlich die Gefahr besteht, dass die Lokalpolitik sagt, die sind doch alle versichert. Super. Insofern wunderbar. Und dann sagt der Kai Waldmann weiter, solange Baugebiete weiter in Überschwemmungsgebieten ausgeweitet und ausgewiesen werden, ist das kontraproduktiv. Und das ist natürlich auch, was der GDV seit Jahren anprangert.
Yes.
Dass immer noch da gebaut wird, wo
zu
eigentlich
Recht
nicht anfangen. Gebaut werden sollte. Das ist unfassbar.
Genau.
Ja. Und dann haben wir noch den in der Branche so wohlgeschätzten Bund der Versicherten, den BDV.
Ironiemodus aus.
Hat man die Ironie gerade gehört? Na, ein bisschen, glaube ich. Ich hab mir Mühe gegeben. Da hatte der, nein, wir schätzen den Bund tatsächlich sehr. Und da hat der BDV-Vorstand Stephen, ich hoffe, spreche ich das richtig aus, Stephen Remke, sagt, dass es geht in die richtige Richtung. Also der ist eher pro Pflichtversicherung und sagt, es braucht eine Hauruck-Aktion, um den Rückstand aufzuholen. Also der sieht einfach die gering verbreitete Elementarschadendeckung und es sind ja nur diese 50% und findet das jetzt als Mittel ganz gut, um das aufzuholen. Aber er sagt auch, wie erfolgreich das ist, hängt dann von den Details ab. Das ist natürlich immer so,
das
stimmt
ist,
schon.
Stimmt schon, ja.
Genau, ne? Also das gilt dann, also da muss man mal ein bisschen abwarten. Ne? Leistungsvoraussetzungen, Deckungsumfang ist wichtig.
Das ist
Selbstbeteiligungen,
richtig.
Ganz wichtiger Punkt.
Ja, spannender Punkt, ja.
Richtig, und wohin laufen dann die Prämien?
Okay, man darf also gespannt bleiben.
Genau, und bei den Prämien denke ich auch schon wieder an die Kfz-Versicherung, wo halt jedes Auto versichert werden muss und wo die Prämien halt echt nach oben marschieren in den letzten Jahren. Und das kann dann natürlich da auch passieren.
Gut, tut's aber ja auch sowieso schon alleine wegen der gestiegenen Baukosten.
Macht's auch jetzt schon, ne?
Jawohl.
Also meine Wohngebäude, uiuiui.
Ja, genau. Die meiner Mutter ist auch ordentlich nach oben gegangen, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Das genau. Ist leider so im Moment, ja.
Richtig, also Pro und Contra. Da
genau, und wir schauen
unterwegs.
Mal, was sich so tut. Wir sind gespannt, was die Politik sich so ausdenkt.
Bleiben wir
mal wieder.
Genau.
Genau.
Und An welche E-Mail-Adresse hat eigentlich der Herr Wolf die E-Mail geschickt? Schmidl, kannst du es nochmal sagen?
Ja, weil ja. Vielleicht wollen Sie sich an der Diskussion auch noch beteiligen. Oder Sie haben mal ein ganz anderes Thema, wo Sie sagen, Mensch, unterhaltet ihr euch doch mal darüber. Und dann bitte eine E-Mail an redaktion@pfefferminzia.de.
Und weiter im Text.
Im Gespräch.
Wie in der vergangenen Woche haben wir noch ein paar Interviews von der MMM-Messe für Sie, die unsere Kollegin Barbara Box in München geführt hat. Wir starten mit Maximilian Buddecke, Vorstand von Die Bayerische Prokunde. Das Thema, wie der Versicherungsvertrieb im Jahre 2035 aussehen könnte. Wir hören gespannt mal rein.
Hallo.
Hi.
Schön, dass du heute bei uns bist. Wie sieht denn der Maklervertrieb der Zukunft aus in deiner Wahrnehmung?
Ja, nun habe ich keine Glaskugel dabei, aber wir haben tatsächlich, schade, ne? Also, aber wir haben ja heute auch einen Vortragspart, beziehungsweise er war schon vorbei. Und in diesem Vortragspart beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Maklervertrieb 2035. Und wir machen im Prinzip ein kleines Experiment. Das bedeutet, mein Kollege, der Martin Gräfer, möchte in dem Fall Makler werden. 2035 ist so sein Ziel. Und wir gucken mal, was sind denn dann die Anforderungen, die auf ihn zukommen in der Zukunft? Wir sprechen immer über viele Schlagwörter. Momentan ist ja viel los im Markt. KI, ne? Also das Thema, wie geht man mit KI um? Wo unterstützt sie mich? Wie hilft sie mir? Aber auch das Abläufe, die Frage der Prozesse und Abläufe ist eins der Zukunftsthemen. Und all diese Themen, die beschäftigen, nehmen wir auf im Maklervertrieb 2035. Und wenn du mich jetzt genau fragst, was wäre denn so deine Vision von Maklervertrieb 2035? Wo würdest denn du sagen, wie wird sich denn das Leben in 10 Jahren verändern?
Ja, oh, das ist eine gute Frage. Also ich frage mich halt, ob es dann überhaupt noch menschliche Makler gibt.
Sehr spannende Frage. Ja. Und genau diese Frage nehmen wir auf. Denn tatsächlich ist es so, und davon kannst du aktuell ausgehen, was passieren wird, ist, dass du wirst viel Unterstützung bekommen. Du wirst viel mit KI zusammenarbeiten, die sich darauf einlassen, die sich das als Unterstützung holen. Aber der menschliche Faktor, das ist auch unsere Überzeugung, der bleibt. Also du brauchst immer jemanden, der dich durch diese Entscheidung führt, der beiseite steht und dir hilft. Und das ist ein Stück weit das, was wir vermitteln wollen. Da gilt es sich aber darauf vorzubereiten. Also das läuft nicht von alleine und ganz ehrlich, es funktioniert auch nicht, dass du sagst, naja, gut, also Technik diskutiere ich mal weg, damit will ich nichts zu tun haben, sondern du musst offen sein für die Themen und dich damit beschäftigen. Und wir als Bayerische nehmen hier unsere Vertriebspartner mit.
Ist das eine Altersfrage, diese Begeisterung für KI, oder ist das eine Typsache?
Also, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber wenn ich zum Beispiel, also meine Mutter, die ist jetzt 83 Jahre alt. Also wird jetzt 83, sonst schlägt sie mich wieder. Spaß beiseite. Die wird jetzt 83. Und meine Mutter ist auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Sie bedient den PC regelmäßig und ist technisch sehr versiert. Versierter als so mancher 50-Jähriger. Und dementsprechend, um deine Frage konkret zu beantworten, nein, ist keine Frage des Alters, ist eine Frage der Offenheit. Also wie offen bin ich mit diesen Themen, wie sehr beschäftige ich mich? Und wir laden jetzt schon Vermittler ein, sich zum Beispiel bei uns, wir haben einen eigenen Kurs aufgelegt zum Thema KI Readiness. Also bedeutet, Vermittler können jetzt auch mit ihren Kunden einen Check-up machen, wie ready bin ich denn für KI, habe ich mich beschäftigt damit und welche Themen kann ich vielleicht in meinem Unternehmen auch perspektivisch umsetzen und unterstützen lassen durch KI. Man merkt nämlich sehr häufig, KI weckt ja viele Fantasien, also was man alles könnte. Und dann, wenn man sagt, okay, was machst denn du schon mit KI, dann kommt meistens relativ wenig, weil dieser Bruch liegt dazwischen, zwischen dem, was ich wirklich tue, und dem, was ich an Fantasie habe.
Also das heißt, setzt ihr KI denn aktuell schon ein?
Ja. Wir arbeiten schon in verschiedensten Bereichen und testen uns natürlich immer mehr rein, was funktioniert und was geht. Und da wir das nicht alleine, das ist die Besonderheit einer Bayerischen, wir sind ein Mittelständler. Und das bedeutet, KI zu entwickeln. Wir haben keine Millionen oder neuester, schönster Begriff ist ja, wir kriegen leider kein Sondervermögen, tut mir total leid, für das Thema KI-Entwicklung. Wir müssen das aus eigener Initiative stemmen und deswegen gehört es immer dazu, dass wir kooperationsaffin sind. Also wir holen uns Leute mit rein, die mit uns das entwickeln und so auch unsere Vertriebspartner.
Nutzt du privat denn auch KI schon?
Ja, ich habe gestern tatsächlich, tatsächlich natürlich, um Fragen zu stellen, also bedeutet insbesondere, ich bin also für Themen, die nur unser Unternehmen betreffen, nutzen wir unsere eigene KI, wie eben gerade schon erwähnt. Aber wenn du beispielsweise so Themen hast, wir haben jetzt eine Präsentation, die ich halten muss, morgen muss ich eine Präsentation für unsere Zukunftsmacher halten. Die habe ich mit Gamma AI erstellt. Ist ganz lustig. Weiß nicht, ob ihr das schon mal kennt. Kann ich nur als Tipp geben. Da gibst du dann deinen Oberbegriff ein, definierst, was du gerne hättest, und dann macht er dir so 50 Folien so in 3 Minuten fertig. Die sind dann perfekt optimiert und du kannst sie als PowerPoint runterladen. Ja, das ist schon verrückt. Ja, natürlich musst du noch drüber schauen. Natürlich ist das noch nicht so, dass du sagen kannst, die sind inhaltlich schon absolut perfekt. Mhm. Aber die nehmen dir halt unendlich viel Arbeit weg. Mhm. Gerade so, wenn du Präsentationen erstellst oder wenn du irgendwelche Berichte erstellen willst oder irgendwas zeigen willst, dann ist ja häufig die größte Aufgabe darin, nicht den Inhalt darauf zu bringen. Das ist der fachliche Part. Das ist aber meistens kein Problem, zumindest für mich in dem Augenblick nicht. Mhm. Sondern du verschwendest viel Zeit, das schön zu machen. Also dass es auch vom Look and Feel gut ist, nimmt dir die KI völlig ab. Also hast du nachher in Minuten erledigt. Und das sind so kleine Themen, da testen wir uns ran und das gerne gemeinsam.
Ja, das ist ja so, dass der Maklermarkt immer älter wird und in 20 Jahren wird es auch ganz viele Makler gar nicht mehr geben. Kann KI das denn auffangen?
Ja, also ob das KI kann, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben ein Nachwuchsthema in dem Maklermarkt, weil ich hatte vorhin schon gesagt, ein Zukunftsthema, und das wird immer bleiben, ist die persönliche Beratung. Also mal weg von dem Thema KI, nicht zu sehr. Weil KI ist ein Schlüsselfeld für das Thema Zukunft des Maklervertriebs 2035. Aber die persönliche Beratung, zumindest aus unserer Sicht, wird weiterhin relevant bleiben. Und da ist das Thema Nachwuchs, Nachwuchsförderung, Nachwuchsgewinnung, also neue Leute in diesen Markt zu bekommen, das ist ein wesentlicher Faktor. Und wenn du mich persönlich fragst, tatsächlich bietet unser Markt so viele Chancen wie noch nie. Du musst dir ja klar machen, die Vermittleranzahl sinkt seit Jahren, das Einkommen der Vermittler steigt, natürlich auch die Anforderung an das fachliche Know-how und an die Qualifikation, wobei auch das wird leichter mit KI, weil die fachliche Qualifikation kannst du dir ein Stück weit durch die KI auch leichter heranbauen oder heranziehen. Aber tatsächlich ist es so, dass das Thema Nachwuchs ist eine unserer Hauptaufgaben. Und 2035, davon bin ich sicher oder bin ich überzeugt, werden wir auch weiterhin persönliche Berater haben.
Das ist doch ein total schönes Schlusswort. Danke für das spannende Interview.
Sehr gerne.
Hat mich gefreut.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Und weiter geht's. Als zweiten Gast hat Barbara mit Leona Spautzus gesprochen, Geschäftsführerin von Leona Media Marketing. Hier geht es um die allgegenwärtige künstliche Intelligenz, die KI, und welche Hacks für Makler dabei tatsächlich interessant sind. Auf geht's.
Was sind denn so deine 3 wichtigsten Hacks für KI, für Makler?
Wer mich kennt, weiß, dass ich ganz oft auf das Thema Prompting hinweise. Das heißt, wie kommuniziere ich effizient mit den Modellen? Die meisten sagen ja, schreib mir mal ein PKV-Angebot zum Beispiel, ne, oder antworte mal auf diese E-Mail. Dass man sich wirklich so ein paar, ich gebe immer so eine Prompt-Checkliste raus, dass man die so ein bisschen abarbeitet und guckt, okay, das hat mein Prompt jetzt drin. Und dann ist das Ergebnis auch entsprechend gut. Ansonsten hat man immer dieses, nee, da fehlt mir was, da kam jetzt nicht das raus, was ich wollte, böses KI-Modell funktioniert nicht. Mhm. Das liegt tatsächlich auch oft daran, dass derjenige, der dann den Prompt eingibt, den vielleicht nicht effizient formuliert hat. Mhm. Genau, das ist so der erste Hack mit dem Prompting. Und dann nicht irritieren lassen, was diese ganzen KI-Modelle angeht, was die Tools angeht und so weiter. Vielleicht sich auch mal ein bisschen zurücklehnen, erstmal so ein bisschen beobachten, wie das so funktioniert, aber up-to-date bleiben. Ja, dass man jetzt nicht direkt zum Beispiel $200 ausgibt für ChatGPT, sondern vielleicht mit der $20-Variante erstmal sich ausprobiert und solche Sachen, dass man da jetzt nicht direkt so viel Geld im Anfang schon investiert. Aber, und es geht wirklich ganz, ganz schnell, ich hatte jetzt einen Vortrag, da war zum Beispiel Grok 3, hatte ich gedacht, noch nicht draußen, und dann war es just an dem Tag, aber gerade veröffentlicht. So schnell geht es einfach, dass du einfach gar nicht so richtig hinterherkommst, wenn du dich eben als Versicherungsvermittler nicht jedes Mal dann beschäftigst. Und das mache ich eben. Das war so der Hack 2, ja, dass man halt eben auch guckt, dass man vor allen Dingen kommuniziert, dass man auch up-to-date bleibt, ne? Und dass man am Ende aber auch, und was viele sich ja wünschen würden, ist ja, dass wir komplett automatisiert hier unterwegs sind. Ja, dass man da auch so ein bisschen guckt, dass das so in der Form noch nicht so möglich ist, wie viele sich das wünschen würden. Hat Vorteile, hat Nachteile. Und dass man halt sich auch so dessen bewusst sind, wo stehen wir hier gerade mit dem Thema KI. Ne, dass man halt die Erwartungshaltung vielleicht nicht ganz so hoch hat, weil man ja doch ziemlich mit dem Thema KI von allen Seiten bespielt wird und gar nicht mehr weiß, so, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich komme gar nicht mehr mit. Genau, also dass man, ja, die 3 Sachen würde ich sagen.
Ja, hast du ein Lieblings-KI-Tool?
Kommt immer auf den Anwendungsfall an. Also zum Beispiel ChatGPT nutze ich sehr gerne strategisch. Mhm. Na, man kann ja ChatGPT Rollen geben, ne? Dass mhm. auch ChatGPT schon was unter Unternehmensberater nutzen kann. Mhm. Claude ist ein Modell, was ich sehr menschlich finde in der Kommunikation, mhm. für Social Media Captions zum Beispiel. Mhm. Dann hat ja Canva, viele kennen mich ja auch über Canva, mhm. Auch viel KI integriert. Mhm. Das heißt, ich kann auch diese coolen, viralen KI-Videos, mhm. die gerade draußen sind, kann ich auch über Canva machen. Mhm. Ist also auch mit mein Lieblingstool natürlich. Mhm.
Genau. Und welche würdest du Maklern empfehlen, wenn sie so starten?
Tatsächlich die ich mache. Ich habe tatsächlich mehrere Konten auf ChatGPT mhm. und Co. Das heißt, einmal sitze ich ja davor als KI-Berater, KI-Trainerin mhm. und Referentin auf Events. Und dann habe ich zum Beispiel ein neues Account aufgemacht. Da sitze ich als Mustermakler mhm. GmbH vor. Mhm. Das kann ich, also auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man eben schaut, in welche Rolle man mit dem Modell eben kommuniziert. Mhm. Und die ich nutze, empfehle ich auch meinen Teilnehmern. Oder wenn ich jetzt im Vortrag, wie gerade eben, sage ich, okay, das kannst du für hier nutzen, das für da. Ist aber auch viel Learning by Doing. Mm. Ja, dass man sagt, okay, das Modell finde ich hier besser, das Modell finde ich da besser. Mm. Da sind wir alle ja noch im Findungsprozess. Mm. Ne? Das ja. gibt's ja erst seit, in Anführungsstrichen, kurzem. Mm. Und genau, und ich unterstütze eben, dass ich diesen Findungsprozess abkürze, ja. indem ich das alles schon mal vorteste, in der Rolle auch des Versicherungsmaklers, Mustermann, ja. Und teste immer die ganzen Tools mit den Prompts aus und schaue, was da rauskommt.
Mm. Und wie viel Zeit muss man da so wöchentlich investieren, damit man so up-to-date bleibt als Makler?
Gute Frage. Ich kann das ja nur von mir so sagen. Mhm. Ne? Ich kann ja nicht sagen, wie viel Zeit. Das ist immer ganz abhängig, wie aufnahmefähig bin ich, wie schnell verstehe ich mhm. das. Ja, welche Quellen habe ich auch? Mhm. Ich umgebe mich zum Beispiel ganz bewusst. Ich bin auch auf dem internationalen Markt, gehe ich auf Events zum Thema AI und umgebe mich da tatsächlich bewusst mit Leuten, die das auch dann studiert haben, Professoren oder Doktortitel in KI haben und tausche mich mit denen regelmäßig aus. Die Möglichkeit hat jetzt Makler vielleicht nicht so direkt, aber das ist sehr individuell, wie viel Zeit man da jetzt investiert, um da up-to-date zu sein. Genau.
Was sind denn so die häufigsten Fragen, die du bekommst zum Thema KI von Maklern?
Die häufigsten Fragen sind wirklich KI-Tool. Welches KI-Tool ist das Beste? Mhm. Alle, wie ich schon gesagt hatte, das Thema Automatisierung. Ja, letztendlich ist Automatisierung, ich sage mein alter Schuh, klicke hier und dann passiert das. Das gab's ja schon lange. Ne? Da gibt's ja den Trigger, na, hier ist eine Webseite, klicke da drauf, dann passiert das und so weiter. Und am Ende hat der Kunde dann schon das Angebot von mir und noch meine E-Mail nachhaken und so. Das hat ja in dem Sinne noch nichts mit KI zu tun. KI ist ja wirklich erst das, was zwischen geschaltet ist und dieses menschenähnlich Kommunizieren dann vornimmt und Individualisieren der ganzen dieses ganzen Prozesses der Automation. Genau, also das sind so die beiden Hauptthemen, welche KI-Tools wie kann ich alles automatisch mit KI eben machen, ne, so dass ich halt viel Verwaltungskram eben nicht habe. Ich glaube, das sind so die Needs, die da gerade sind, genau, unter den Maklern.
Was denkst du, kann KI in 10 Jahren leisten für Makler?
Mega spannende Frage. Ich hatte heute, hatte ich Operator und Manus vorgestellt. Das sind KI-Agenten, nennt sich das. Also sowieso das Jahr 2025 wird das Jahr der KI-Agenten, sagt man. Das bedeutet, vielleicht kennt ihr das auch, das kenne ich jetzt, ich war ja auch selber im Vertrieb tätig, wenn man dann mal so ein IT-Problem hatte, dann hat sich dann der IT-Mensch aufgeschaltet auf meinen Computer und man saß dann so da und dachte so, spannend, die Maus bewegt sich, mach ja gar nichts. Und so ähnlich vom Look and Feel kann man sich das vorstellen mit Operator oder Manus. Das heißt, die sind auf deinem Rechner sozusagen und klicken sich dann da durch und können Formulare ausfüllen, können dir eine Reise buchen, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte mit meiner Familie, na, das ist wirklich nur ein Beispiel, ist eine Reise irgendwie auf Mallorca, nah am Strand, meine Frau ist gerne vegetarisch zum Beispiel, bitte beachte das alles. Und diese KI-Agenten haben schon diese Fähigkeit tatsächlich. Und da bin ich auch mega gespannt, wie sich dann letztendlich mit dem Versicherungsvertrieb verbinden wird. Ja, aber das gibt dann halt auch immer so einen Ausblick in die nahe Zukunft. Damit auch Versicherungsmakler unternehmerisch auch dahingehend gut entscheiden können, wenn sie einfach wissen, wohin geht die Reise eigentlich gerade mit KI, nicht nur jetzt, sondern auch jetzt in naher Zukunft, weil Operator gibt es ja schon.
Ja, okay.
Und Manus auch, nur wir haben jetzt noch keinen Zugriff darauf, zumindest hier in dem Raum nicht.
Und das wird in diesem Jahr passieren?
Kann ich dir nicht sagen, weil genau, es heißt, also ich lese mir hier durch, es heißt, der Operator kommt auch nach Deutschland jetzt. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung genau wann.
Okay.
Ja, so DeepSeek zum Beispiel aus China war ja auch mehr oder weniger eine Überraschung. Mhm. Man sagt, oh, wo kommt denn jetzt das Modell aus China auf einmal her? Das ist schon ziemlich spannend tatsächlich. Mhm. Und selbst jetzt, wie gesagt, wir befinden uns so ein bisschen im Jahr 1996. Wir haben jetzt diese riesen Superpower-KI, unfassbar intelligent. Mhm. Ja, und jetzt versuchen wir alle so ein bisschen so herauszufiltern, wie können wir das denn, und jetzt, was ich ja mache, wie können wir das vertriebsorientiert einsetzen? Mhm. Und das ist eine mega spannende Reise.
Ja, prima. Ja. Vielen Dank für die spannenden Einsichten.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja,
danke schön.
Und das letzte Interview dreht sich um das Thema rechtssicher gründen für Makler. Der Gast ist, wie der Titel vermuten lässt, ein Rechtsanwalt. Nämlich Tobias Strübing, Partner der Kanzlei Wirt Rechtsanwälte aus Berlin. Mal hören, was er zu sagen hat.
Hallo Tobias.
Hallo.
Voll schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, gerne.
Sag mal, was sind denn so Tipps von dir, wenn jemand als Jungmakler sich am Markt etablieren will oder aus der Ausschließlichkeit kommt?
Also aus rechtlicher Sicht, ich bin ja Rechtsanwalt, denke ich schon, dass ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, diese ganzen rechtlichen Gesichtspunkte nicht, ich sag mal, unterzubewerten, sondern sich schon Gedanken darüber zu machen. Ich bin jetzt als Makler tätig. Als Makler habe ich ein Vertragsverhältnis mit meinem Kunden und das sollte ich sinnvollerweise regeln. Ja, das heißt, einen Maklervertrag schließen. Es gibt Erstinformationen, die ich im Zweifel übergeben muss, aber auch beispielsweise Datenschutzhinweise, die gegebenenfalls mal entworfen werden müssen und die man zumindest mal rechtlich prüfen lassen sollte. Und das ist durchaus etwas, gerade wenn man so aus der Ausschließlichkeit kommt, ja, wo einem mitunter das ein oder andere abgenommen wird. Das sind durchaus so Punkte, wo ich so das Gefühl habe, das ist jedem noch nicht so ganz hundertprozentig klar, dass gerade auch so rechtliche Dokumente, Beratungsdokumentationen, solche Geschichten schon auch wichtig sind, wenn ich da als selbstständiger Makler tätig werden möchte.
Und ist es so, müssen die selbst Profis sein, was diese rechtlichen Dinge angeht, oder wo können die sich Hilfe holen?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht müssen die Profis sein. Für solche rechtlichen Dokumente gibt es ja auch einmal hier die Fondsfinanz, die natürlich einen Teil der Dokumente als Muster zur Verfügung stellt. Die kann man durchaus nutzen, die sind gut. Ja, klar. Und die sind dann vor allen Dingen auch kostenfrei. Und für alles andere gibt es eben uns als Wirt Rechtsanwälte oder generell Rechtsanwälte. Wir sind ja nicht die Einzigen, die in dem Bereich tätig sind. Und da kann und da sollte man sich vielleicht auch beraten lassen, ja. Mhm. Denn das eine sind so rein die Dokumente, aber wenn ich jetzt mal darüber hinaus denke und mir überlege, will ich dann beispielsweise meine Kunden akquirieren? Online-Geschäft, KI, Digitalisierung, ja, Leads, sind ja auch große Themen hier heute auf der MMM. Und da gilt natürlich auch einiges zu beachten. Und lieber einmal mehr nachfragen, Herr Strübing, ist das so okay? Kann ich jetzt hier so eine Leadstrecke so bauen? Kann ich jetzt hier so werbend auftreten? Darf ich dies oder jenes behaupten? Als nachher eben das Problem zu haben, dass vielleicht doch ein Wettbewerber meint, das ist alles nicht zulässig gewesen und dann gibt's den Ärger. Ne?
Was bedeutet denn Ärger?
Okay. Ärger kann vielgestaltig sein. Also wenn wir jetzt rein mal über Maklerverträge und das reden, was ich gegebenenfalls mit meinem Kunden vereinbare, dann geht es ja auch immer um Haftung. Mhm. Ja, das heißt also, ich habe als Makler die Möglichkeit, mit meinem Kunden gewisse Spielregeln zu vereinbaren. Mhm. Und das sollte ich auch tun. Und das tue ich vor allen Dingen, um meine persönliche Haftung zu vermeiden. Mhm. Ja, so. Dafür gibt es eben bestimmte Dinge zu beachten, die eben in den Maklervertrag beispielsweise reingehören. Datenschutz ist auch so ein Thema, ne? Datenschutzhinweise, da kann es eben auch mal um Bußgelder gehen, wenn die Datenschutzbehörde eben doch mitbringt, dass ich da nicht so sauber aufgestellt bin. Und Ärger, gerade wenn ich geschäftlich tätig bin, Ärger droht immer dann, wenn ich in irgendeiner Form unlauteren Wettbewerb betreiben. Das ist so ein ganz geflügeltes Wort. Das ist mir schon klar, juristisch kaum greifbar. Aber unlauterer Wettbewerb kann vielgestaltig sein. Das können irgendwelche falschen, missverständlichen Behauptungen sein. Das kann irgendein Logo sein, was ich verwende, aber nicht verwenden darf. Also da muss man dann doch schon sehr ins Detail schauen.
Und ihr bietet so eine Beratung dann auch an?
Ja. Okay. Ja. Wir machen das, klar, logisch. Das haben wir auch tatsächlich. Das ist nicht selten. Gerade junge Makler, die eben doch relativ kreativ sind, die viel, viel mehr in diesen digitalen Themen drin sind, für die ich so, wo ich manchmal so das Gefühl habe, für die ist das so ein Klack, so Webseiten zu bauen. Herr Strübing, wir machen dies, Herr Strübing, wir machen das und da können wir das alles noch online hochladen. Und das machen wir auch. Klar, dann schauen wir uns das an. Ist das alles so
passt das so? Haben wir auch hier wieder die rechtlichen Anforderungen mit Datenschutz, mit Werbeeinwilligung? Ja, ist das nicht missverständlich? Sind wir vielleicht jetzt doch schon in einer Versicherungsvermittlung, Beratung? Müssen wir ein bisschen mehr beachten? Und das macht schon absolut Sinn. Gerade wenn man vorhat, damit auch das Geschäft zu skalieren, also viele potenzielle Kunden zu erreichen, ne? Dann macht das auf jeden Fall Sinn, da rechtlichen Rat vorher einzuholen.
Und was sind so typische Fehler, die die machen?
Ja, typische Fehler, die sie machen, sind leider, dass sie dann doch an gerade solche Projekte zu leichtgläubig herangehen. Mhm. Ja, zu schnell, zu viel wollen, durchstarten mehr oder weniger und in dem Moment gerade gar nicht mitkriegen, dass sie eigentlich ne, das schon rechtswidrig unterwegs sind, um das mal ganz salopp zu formulieren, und oder zumindest an der Grenze sind. Und da immer mal nochmal einen Schritt zurückzugehen, sich selbst zu reflektieren, zu überlegen, wie sicher bin ich mir selbst bei dem, was ich jetzt tue oder wo hakt's möglicherweise, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und häufig hat man ja auch so als Jungmakler so ein gewisses Bauchgefühl. Na, und wenn ich schon so das Gefühl habe, weiß nicht, ob das so gut ist, dann ist spätestens der Moment erreicht, mal einen Rechtsanwalt dazu zu befragen, ob das so okay ist. Auch Rechtsdienstleistungsgesetz, ne? Also wie weit kann ich im Zweifel beraten? Was darf ich? Ja, so, das sind ja auch so Themen, die dann durchaus mal eine Rolle spielen.
Okay. Ja, das waren noch mal ein paar sehr gute Tipps. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne.
Die News der Woche.
Im Podcast vergangene Woche hatten wir darüber berichtet. Aufmerksame Hörer erinnern sich. Die Talanx muss fast 1,1 Millionen Euro Bußgeld an die BaFin zahlen, weil sie gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen hat. Konkret hatte der Konzern nicht rechtzeitig bekannt gegeben, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse der Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 öffentlich zugänglich ist.
Beim Vorlesen dieser Nachricht für den Podcast kam dann bei uns spontan die Frage auf, was passiert eigentlich mit diesem Geld? Und prompt haben wir die BaFin mal angeschrieben und nachgehakt.
Ergebnis: Es kommt drauf an. Okay, der Sprecher der BaFin unterschied zunächst zwischen solchen Bußgeldern wie bei der Talanx und sogenannten Zwangsgeldern. Bußgelder werden als Strafe fällig, wenn ein Unternehmen oder eine Person bereits gegen Vorschriften verstoßen hat. Zwangsgelder sollen hingegen jemanden dazu zwingen, wie der Name sagt, bestimmte Pflichten zu erfüllen. Sie können mehrfach für einen einzigen Tatbestand fällig werden.
Bußgelder erhebt die BaFin zwar und verbucht sie auch, doch sie fließen direkt in den Bundeshaushalt. In der BaFin-Haushaltsrechnung tauchen sie nicht einmal auf. Damit ist klar, das Bußgeld der Talanx entlastet direkt den Staat. Auslagen, die der Zahlungspflichtige in dem Zusammenhang zu erstatten hat, gehen aber wieder zurück an die BaFin. 2023 verhängte die BaFin übrigens Bußgelder im Gesamtbetrag von 10,2 Millionen Euro.
Bei Zwangsgeldern sind die Zahlen deutlich kleiner. Um sich das Ausmaß mal vorzustellen, 2023 nahm die BaFin als Zwangsgelder und erstattete Aufwendungen, das ist ein Gesamtposten, insgesamt 288.000 Euro ein. Wie bereits erwähnt, wandert das Geld in den eigenen Haushalt und ist sogar in den Haushaltsplänen als Posten einkalkuliert.
Versicherer sind nicht besonders gut darin, das Geld ablaufender Lebensversicherung zu halten. Das stellt die Ratingagentur Assekurata in einer aktuellen Analyse fest. So erklärten in den vergangenen 3 Jahren im Schnitt nur rund 51% der etwa 1200 Kunden, die eine einmalige Kapitalzahlung erhalten haben, dass sie ein Wiederanlageangebot ihres Versicherers erhalten haben. Im schlechtesten Fall lag diese Quote bei 23%, im besten Fall bei rund 64%.
Noch deutlich schlechter fällt die Annahmequote aus. Weniger als jeder dritte Kunde hat ein solches Wiederanlageangebot tatsächlich angenommen. Der beste Versicherer erreicht hier immerhin nahezu 62%, während der schlechteste mit nur gut 3% weit hinterherhinkt. Im Schnitt legen also 15% der Befragten ihr Kapital wieder an.
Versicherer, die ihre Kunden nicht aktiv auf die Wiederanlage ihrer Ablaufleistungen ansprechen oder nicht überzeugend genug sind, verlieren nicht nur wertvolles Kapital, sondern schlimmstenfalls auch die ganze Kundenbeziehung, warnt Lars Herrmann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata. Denn wenn ein Kunde das Geld erstmal woanders, sei es bei einem anderen Anbieter oder bei einer Bank oder Fondsgesellschaft angelegt hat, ist er erfahrungsgemäß nur wieder schwer dazu zu bewegen, zurückzukehren.
Ein systematisches und personalisiertes Wiederanlagemanagement könnte den Unterschied machen, glaubt Hermann. Es gelte, Kunden kontinuierlich und aktiv anzusprechen. Eine einmalige Ansprache zum Zeitpunkt des Ablaufs reiche nicht mehr aus. Vielmehr müssten Versicherer langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen, um Vertrauen zu schaffen und die Wiederanlagequote zu steigern.
Außerdem sollten Versicherer maßgeschneiderte Angebote entwickeln, die zur individuellen Lebenssituation des Kunden passen. Das erfordert eine detaillierte Analyse der finanziellen und persönlichen Lage des Kunden und eine darauf abgestimmte Beratung.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und schreiben Sie uns mal und hinterlassen Sie auch gerne eine Bewertung.
Und dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.